Okay, gehen wir einfach durch die Aufgaben durch. Es sind ein paar dabei, wo Sie einfach nur ein paar Begriffe irgendwie kennen und kurz erläutern sollen, wie zum Beispiel direkt die erste. Machen wir die Seitenleiste hier weg. Also, was ist ein Mutext? Das haben wir ja mehrfach gesehen, als wir uns mit Synchronisierung beschäftigt haben. Das macht vielleicht doch das Licht ein bisschen runter. Also vom Prinzip ein Mutext verwenden Sie immer dann, wenn Sie kritische Bereiche schützen wollen. Das heißt, Sie wollen exklusiven Zugriff sicherstellen. Ja, und im Prinzip können Sie sich das vorstellen als eine boolesche Variable, die also nur zwei Werte annehmen kann, true und false. True bedeutet, Zugriff ist möglich, false heißt, es ist nicht möglich. Und die Idee ist eben, dass jeder Prozess, der Zugriff haben will, dass der halt versucht, diesen Mutext anzufordern und damit seinen Wert von True auf False zu setzen. Und das Ganze wird halt geschützt, ja, sodass nicht mehrere das gleichzeitig machen können und beide glauben, sie hätten den Zugriff gekriegt. Insofern nennt man dieses Ding auch ein Synchronisationsprimitiv, ja, so wie auch die Semaphore, Monitore und so weiter. Und der Mutext hat eben die besondere Eigenschaft, dass er nur für dieses Ja-Nein genutzt werden kann, während sie bei Semaphoren auch praktisch mehrfach vorhandene Ressourcen damit verteilen können. Dann bei der nächsten Frage ging es um Spinlocks. Und über Spinlocks wissen Sie aus den Folien, die wir nicht in der Vorlesung hatten, sondern die Sie in einer der letzten Übungen sich angeguckt haben, dass das im Prinzip auch Mutexte sind, die aber nicht schlafen können. Ja, das heißt, die machen in so einer Endlosschleife aktives Warten, verbrauchen also Rechenzeit, während sie darauf warten, dass sie weitermachen dürfen, dass sie über diese Schranke praktisch hinaus dürfen. Normal ist das also etwas, das man nicht haben will, aber im Kernel gibt es das. Und die Frage ist jetzt, inwiefern hat das Auswirkungen auf die Verwendbarkeit innerhalb von einem Interrupt-Händler? Und dazu müssen Sie einfach klar machen, was ist nochmal ein Interrupt-Händler? Und wenn Sie an Schlafen denken, was würde das bedeuten für den? Schlafen kann nur etwas, was der Scheduler dann auch irgendwann mal wieder aktivieren kann. Und der Scheduler kann standardmäßig nur mit Prozessen und wenn er Threads kennt, mit Threads umgehen, aber mit nichts anderem. Das heißt, ein Interrupt-Händler, der sich schlafen legen würde, das würde wahrscheinlich schon gar nicht funktionieren. Ein System Call, der praktisch das Schlafen auslösen will, der würde scheitern, weil er sagen würde, hallo, ich bin nicht in einem Prozess, ich bin in einem Interrupt-Händler, hier wird nicht geschlafen. Wenn es doch irgendwie ginge, den praktisch zu unterbrechen auf diese Weise, könnte er nie wieder reaktiviert werden, weil dafür der Scheduler ihn irgendwann aktivieren müsste und es geht halt nicht. Und wenn man das zusammen betrachtet, dann heißt es einfach, Spinlocks sind ihre einzige Möglichkeit, innerhalb von einem Interrupt-Händler überhaupt sowas zu machen, wie eben den Schutz des Zugriffs auf kritische Bereiche. Ja, wenn Sie keine Spinlocks hätten im Kernel, wenn Sie nur irgendwie die normalen Mutexe verwenden könnten, dann gäbe es halt keine Möglichkeit, da den Zugriff zu sperren. Also das heißt, die kurze Antwort, das war jetzt alles natürlich viel mehr, als was Sie hinschreiben müssten bei so einer Frage, die kurze Antwort ist einfach, Sie können die Dinger in Interrupt-Händlern benutzen. Gut, dann der nächste Punkt, beschreiben Sie das Erzeuger-Verbraucher-Problem mit Hilfe von so einem Pseudocode. Das ist im Prinzip der Code, den Sie schon mal gesehen haben. Ich habe jetzt hier einfach nur nochmal die Pseudosprache ein bisschen variiert und so ein neues Schlüsselwort Loop Forever für eine Endlosschleife mir ausgedacht. Ja, damit will ich darauf hinweisen, wenn ich sage, programmieren Sie irgendwas, dann können Sie wirklich eine Fantasiesprache verwenden. Die sollte nur irgendwie entweder so ein bisschen wie C oder so ein bisschen wie Python aussehen, damit Sie einfach sicher gehen können, dass ich das verstehe. Es gibt ja alle möglichen absurden Sprachen. Und wenn Sie, ich weiß jetzt nicht, wie die Sprache heißt, es gibt so eine, wo man Please come from Statements drin hat. Kennen Sie die? Anstelle von Go to, das ist so eine Parodie auf Basic, anstelle von Go to gibt es ein Please come from. Und wenn so ein Kommando gefunden wird, dann heißt das, dass ein Sprung von der Stelle, die angegeben wird, dorthin erfolgen muss. Aber der Sprungbefehl steht halt nicht an der Stelle, wo gesprungen wird, sondern er steht am Ziel. Es funktioniert, man kann damit ganz normale Programme schreiben, aber die sehen halt komisch aus. Ja? Also sowas würde ich dann ungerne sehen, weil das verstehe ich dann wahrscheinlich nicht. Und was wir hier also machen ist, wir haben, das sind jetzt alles vom Typ her Semaphore, auch den Mutex kann man ja immer als Semaphor implementieren, indem sie einfach den auf 1 initialisieren. Ne? Dann haben sie genau die Eigenschaften eines Mutex. Und wir haben den deswegen auch Mutex genannt. Also dieses Semaphor soll hier eine Typangabe sein und Mutex ist halt einer davon. Und der wird in beiden Prozessen oder Threads oder was auch immer es ist, wird er verwendet, um den Zugriff auf den Puffer selbst zu schützen. Dass nur einer der beiden Prozesse gleichzeitig mit dem Puffer arbeiten kann. Weil sie wollen nicht, dass zwei Prozesse zur selben Zeit in den Puffer reinschreiben. Ne, die würden dann dieselbe Position eventuell schreiben, dann hätten sie wieder so Inkonsistenzprobleme. Dafür ist der Mutex da. Und diese beiden Semaphore, SemRead und SemWrite, die haben die Aufgabe sicherzustellen, dass eben ein voller Puffer nicht weiter beschrieben wird und aus einem leeren Puffer nicht weiter gelesen wird. Und entsprechend werden die hier mit 0 und Max, also Max-Wert ist die Größe des Puffers, initialisiert. Und dann haben sie hier einen symmetrischen Aufbau. Die Erzeugerschleife und die Verbraucherschleife arbeiten im Prinzip beide so, dass sie halt in einer Endlosschleife einfach versuchen, neue Sachen zu erzeugen oder rauszulesen. Und am besten guckt man sich ein Beispiel dafür nochmal an, um zu verstehen, was passiert. Wenn hier dieses Wait, SemWrite, wenn das nicht durchgeht, dann heißt das, der Erzeuger wird angehalten, ja, weil nämlich der Puffer voll ist. Und das heißt, dass dieser SemWrite-Wert, der am Anfang auf Max stand, die Initialsituation ist ja, dass der Puffer komplett leer ist. Es gibt also Max freie Stellen, wo er reinschreiben kann. Und wenn das hier anhält, dann heißt das, dass diese alle vollgeschrieben worden sind. Weil jedes Mal vor dem Schreiben wurde dieses Wait-Kommando ausgeführt und es hat den Semaphor 1 runtergezählt. Und wenn es bei 0 ankommt, dann ist der Puffer eben voll. Und wenn dann nochmal Wait aufgerufen wird, dann wird der Prozess blockiert. Und diese Blockade wird aufgehoben, hier unten im Verbraucher, durch den letzten Befehl Signal SemWrite. Weil jedes Mal, wenn der was rausgelesen hat, gibt er ja praktisch einen Platz wieder frei. Und dann signalisiert er, dass jetzt wieder Platz ist, um was zu schreiben. Und das hat entweder die Konsequenz, dass einfach diese SemWrite-Semaphor-Variable, dass die um 1 erhöht wird. Ja? Oder wenn sie 0 schon gewesen ist, dann bleibt sie auch 0 und es wird stattdessen ein schlafender Erzeugerprozess geweckt. Ja? Das wäre dann der Erzeuger, der hier oben bei Wait mit Wait eingeschlafen ist. Und darüber kriegen sie das eben hin. Das Umgekehrte jetzt, dass der Verbraucher schläft und vom Erzeuger geweckt wird, das ist genau spiegelbildlich das gleiche Problem. Ja, sie stoßen halt mal an die Grenze, dass der Puffer komplett leer ist und mal, dass er komplett voll ist. Erkläre ich nicht nochmal. Gut, in der nächsten Aufgabe, Prozesse und Threads, ging es um das POSIX-Thread-Modell. War jetzt wieder eine kleine Programmieraufgabe, da sollten sie einfach was schreiben, was zwei Threads erzeugt und die sollen beide Hallo sagen. Und das habe ich auch im Prinzip als Pseudocode geschrieben. Sie sehen hier die Definition einer Funktion Hello World, ja, die halt dieses printf-Statement enthält. Die wird dann, wenn sie irgendwann mal aktiviert ist, wird sie halt Hello World ausgeben. Und im Hauptprogramm sehen Sie, dass zwei Thread-Variablen erzeugt werden. Und dann wird mit pthread-create jeweils dieser Thread-Variablen praktisch die Funktion zugeordnet und auch gestartet. Ja, wichtig an der Stelle ist, anders als in Java, müssen Sie nicht sowas wie thread.start oder sowas machen. Ich weiß nicht, wie genau die Java-Syntax ist, aber das Ding startet einfach von selber. Wenn Sie pthread-create sagen, wird der Thread erzeugt und startet auch direkt. Und da die auch wieder eingesammelt werden sollen, brauchen Sie am Ende pthread-join. Und wenn Sie jetzt in die Manpage reingucken von pthread-join, dann würden Sie sehen, das hat noch ein zweites Argument, wo Sie irgendwelche Parameter und Rückgabewerte und sowas auswerten können. Und das meine ich hier wieder mit Pseudocode. Mir ist das im Prinzip egal, wenn so Zusatzparameter, wenn Sie die weglassen. Ja, weil das Ziel ist nicht, dass Sie die exakte Position und Syntax aller POSIX-Befehle auswendig kennen, sondern nur, dass Sie dieses Prinzip kennen, wie eben das erzeugt wird und beendet wird. Ja, auch wenn Sie hier einen Underscore weglassen bei pthread create und so weiter, ist mir alles egal. Ebenso diese C-Details, die man braucht, wenn man mit Funktionen als, also Pointer auf Funktionen arbeitet, dass man hier ein Sternchen braucht und hier ein Und-Zeichen Zeichen, das interessiert mich auch nicht. Wenn die fehlen, ist es kein Fehler. Ich will nur, dass das Prinzip klar ist. Also es muss kein auch nur annähernd kompilierbares Programm dabei entstehen. Wenn Sie es natürlich perfekt hinkriegen, schreiben Sie es perfekt hin. Also das ist auch egal. Ja?
Das wäre, wenn man die 0 entlässt?
Das ist auch in Ordnung. Wenn Sie das T1 und das Hello World drin haben, dann reicht das. Okay, dann, wie unterscheiden sich User- und Kernel-Level-Threads und was haben die für Vor- und Nachteile? Also das Wichtigste sagt natürlich der Name. Kernel-Level-Threads verwaltet der Kernel. User-Level-Threads, nicht der User selber, sondern eine User-Level-Bibliothek. Aber das heißt, der Kernel weiß nichts von denen. Der kennt keine User-Level-Threads. Das heißt, die Perspektive auf einen Prozess, der aus mehreren Threads besteht, die ist einfach unterschiedlich. Im Kernel-Level-Modell weiß der Scheduler, es gibt einen Prozess, der besteht aus 3 Threads und die kann er selber schedulen. Und im User-Level-Fall sieht der Scheduler oder das ganze Betriebssystem sieht nur den einen Prozess und sonst nichts. Und was innerhalb von dem Prozess passiert, dass sie da mit irgendwas arbeiten, was sie dann Thread nennen, das interessiert ihn nicht. Und das hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Bei den User-Level-Threads haben sie die Eigenschaft, dass sie besonders schnelle Thread-Wechsel durchführen können. Weil sie müssen nicht sowas wie einen System Call machen, um einen Context Switch zu machen, sondern sie springen einfach irgendwo in ihrem Prozess in eine bestimmte Stelle, wo halt dieses Umschalten zwischen den Threads gemacht wird. Und das erfordert also keinen Wechsel in den Kernel Mode, ja, in den privilegierten Modus, und darum ist es schnell. Und ein Vorteil der Kernel Level Threads hingegen ist diese I/O-Geschichte. Ja, wenn Sie beim User Level Thread einen Thread haben, der eine I/O-Operation aufruft. Aus Sicht vom Betriebssystem ist es einfach der Prozess. Dann wird der ganze Prozess blockiert. Und bei den Kernel-Level-Threads kann der Scheduler eben mehr fine-grained erkennen, dass das ein bestimmter Thread war, und die anderen sind weiterhin bereit und können auch ausgeführt werden. Okay, System Calls, das will ich jetzt nicht im Detail erzählen. Die Aufgabe war einfach, ein Programm zu vervollständigen, also dass irgendwas mit Open anfängt, eine Datei öffnet und dann irgendwas draus liest und schreibt. Da ist auch wieder egal, ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge oder sowas steht. Es geht ums Prinzip, dass Sie die Funktionen kennen. Wenn Sie in C auch mit diesen Higher-Level-Funktionen arbeiten, also F-Open, F-Read, F-Write und so weiter, dann geben Sie die bitte bei so einer Frage nicht an, weil das sind High-Level-Bibliotheksfunktionen, die letzten Endes dann irgendwo auch wieder Open, Read und Write aufrufen. Und Open, Read und Write sind die System Calls. Wenn Sie also auf eine Frage, geben Sie mir einen System Call mit einer High-Level-Bibliotheksfunktion antworten, wäre das falsch. Ich sage das nur, weil ich solche Aufgaben schon öfter gestellt habe und das in Lösungen oft gesehen habe.
Wenn man sozusagen die Parameter reinpackt und die Funktion versehentlich fread nimmt, dann wäre das okay, oder?
Ja, die sehen natürlich ähnlich aus.
Ja, aber ich meine, wenn ich so wirklich mit Puffern und
ja. Lese... Ja, gut, das fread nimmt auch einen Puffer, oder?
Das weiß ich jetzt nicht aus.
Das fread hat halt keinen Falldeskriptor, sondern irgend so ein objektartiges Ding, was aber auf den ersten Blick auch wie ein Falldeskriptor aussieht. Ja, es ist ein Handle, aber ein Handle ist nicht dasselbe wie ein Falldeskriptor. Ich weiß nicht, ob Sie den Handle zum Beispiel an einen anderen Prozess weitergeben können. Ein Falldeskriptor können Sie weitergeben an einen anderen Prozess, aber müsste ich dann im Einzelfall müsste ich dann sehen. Wenn das exakt die Syntax hat, die eben der Syscall hat, ja, dann könnte da auch noch ein extra F drin stehen. Aber da ich es jetzt gesagt habe, denken Sie einfach dran, falls sowas kommt. Ich weiß nicht, ob die Aufgabe in der Klausur sein wird, aber. Okay, und dann hier halt eine kurze Erklärung dazu, dass Sie eben den Falldeskriptor haben, den Sie dann immer wieder brauchen, wenn Sie irgendwas mit der Datei machen. Das ist immer hübsch, weil also so eine Aufgabe habe ich eigentlich immer drin. Ich denke mir dann irgendwas Neues aus mit anderen Fallunterscheidungen und an verschiedenen Stellen.
Ja? Würde das im Prinzip auch reichen, dass ich sage, bei Read habe ich den Datei, also Read, Klammer auf, Dateiname, Puffer, Länge.
Nee, Dateiname geht gar nicht, weil Sie müssen in jedem Fall eine Datei öffnen, um einen File-Descriptor zu erzeugen und den dann in den Read- und Write-Calls verwenden. Eine Funktion, die praktisch...
Ja, okay, wenn ich jetzt anstatt dem File-Namen FD hinschreibe. Weil ich meine, das FD ist ja oben in der Angabe schon, dass ich damit meine Datei öffne.
Ja.
Und wenn ich da dann einfach sage, also das, dass ich das im Prinzip komplett auf Syntax und gleichzeitig noch die Beschreibung reduziere. Dass ich sozusagen die Syntax selbsterklärend formuliere. Also FD, Puffer, Länge des Lesens.
Das ist ja einfach, also, ach so. Ja. Ja, aber wenn Sie irgendwas machen wie Read und dann als Argument Dateiname, das wäre ein Fehler, egal in welcher Meta-Syntax auch immer Sie sich das ausdenken, weil es gibt keinen System Call, der als Argument einen Dateinamen und einen Puffer und eine Länge nimmt und dann irgendwie das zusammenmischt. Ja, die Reihenfolge ist immer...
Statt File-Name, File-Descriptor oder sowas. Mir geht es eigentlich mehr um dieses, dass ich die Syntax selbst erklärend formuliere und mir dann diesen Dreizeiler darunter dann spare.
Ja, wenn Sie im Read in Klammern File-Descriptor, Komma, Pointer to Input Buffer oder sowas, Komma, Lengths of bla 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 oder so, wenn Sie das schreiben, das ist auch okay.
Okay.
Ja. Also es sind immer zwei Sachen. Es muss inhaltlich im Prinzip richtig sein und ich muss es verstehen können. Wenn Sie sich irgendwas völlig Wirres ausdenken, was ich nicht verstehe, ist es halt auch schlecht. Und wenn Sie sich irgendwas Neues ausdenken, was es einfach nicht gibt, wie eben ein Kommando, was einen Dateinamen und einen Puffer nimmt und dann irgendwie das Öffnen und Lesen kombiniert, das ist dann auch nicht gut.
Ja. Kann ich irgendwann Buffer zum Beispiel Output oder Input schreiben oder das oder
nicht? Ja, wie Sie die Dinger nennen, das ist egal. Warum kommt er jetzt nicht wieder?
Weil er sucht. Kann man auch, gibt es da nicht auch so mit, eine Datei ist ja eigentlich so seriell angeordnet, ein Haufen Bits.
Ja.
Kann man nicht auch die Position irgendwie angeben, von wo er anfängt zu lesen?
Ja, das wäre aber ein Seek-Kommando. Sie können mit Seek an eine bestimmte Stelle gehen.
Also es ist nicht direkt weiter unten drin.
Wenn Sie die Datei öffnen, sind Sie an der Leseposition und Schreibposition 0 am Anfang der Datei. Wenn Sie woanders hin wollen, brauchen Sie ein Seek-Kommando, was auch den File-Descriptor als Argument nimmt und entweder relativ oder absolute Positionsangabe. Das haben wir aber, glaube ich, nicht gemacht in der Vorlesung.
Was würde passieren, wenn man die Länge nicht angibt?
Wenn Sie die Länge nicht angeben, ist das in dem Fall ein Fehler, der zu einem geringfügigen Punkteabzug führen würde, weil es halt nicht möglich ist, ohne Angabe einer Länge zu lesen. Der System Call kann nicht erkennen, ob Sie die gesamte Datei oder nur ein Byte oder irgendwas lesen wollen. Aber wenn Sie die 20 vor den Puffer schreiben oder den File-Descriptor nach hinten, dann ist das egal. Ja, aber grundsätzlich, was für Parameter das Ding hat, das muss schon da sein. In dem Fall, wo die Sachen essentiell sind. Bei dieser anderen pthread-create-Funktion vorhin, wo es diese beiden Null-Parameter gibt, die auch mal was anderes sein dürfen, da ist es egal, weil das ist nur, wenn man von Standardverhalten abweichen will, braucht man die. Aber hier, wenn Sie hier einen weglassen oder versuchen, da einen Default-Wert reinzuschreiben, dann kann es nicht funktionieren. Die sind wichtig an dieser Stelle. Okay. Also ich versuche jetzt nochmal einen Anlauf mit der Aufgabe B, wo ich eben sagen wollte, dass ich die immer ganz schön finde, weil man halt diese Konstruktion von so einem Programm beliebig verändern kann und dann entstehen neue Möglichkeiten, wie da jetzt die Sachen ausgegeben werden in den verschiedenen Fork- und Exec-Aufrufen. Ein zentraler oder der häufigste Fehler, der mir bei solchen Aufgaben immer auffällt, ist, dass man ignoriert, dass es nach Exec nie weitergehen kann. Ja, also das möchte ich darum nochmal in Erinnerung rufen. Wenn Sie irgendwo ein Exec machen, hinter dem Exec ist Schluss, weil Exec lädt ein neues Programm von der Platte und überschreibt damit das aktuell laufende Programm. Das ursprüngliche Programm ist dann weg. Wenn Sie also ein Programm starten, das macht einen Fork und macht dann in einem der beiden Prozesse ein Exec, dann ist einer von den zweien weg und nur der andere läuft weiter. Ja, wenn Sie an der Stelle einen Fehler machen, verlieren Sie sinnlos Punkte einfach, wenn Sie zum Beispiel versuchen, hier hinter dem Emacs-Aufruf, wo dann noch ein Fork kommt und dann noch ein Printf mit dieser 4, ja, wenn Sie das mir noch ausgeben oder so, das ist dann einmal zusätzliche Zeit, die Sie einstecken mussten, um das hinzuschreiben, und es ist falsch.
Was ist der Unterschied zwischen exec und execl?
Exec ist die Familie der exec-Befehle. Es gibt keinen Befehl, der exec heißt, aber es gibt ganz viele, die exec irgendwas heißen. Und die unterscheiden sich alle ein bisschen darin, wie die genaue Aufrufsyntax ist. Ja? Also hier sehen Sie zum Beispiel in dem execl, ich glaube das L steht für Liste oder sowas, dass da mehrere Argumente separat angegeben werden. Sie haben den Emacs als erstes Argument, dann etcfsh als zweites und dann 0 als Abschluss, als drittes Argument, um zu sagen, es kommen keine weiteren. Und es gibt auch eine Variante, wo Sie vorher eine verkettete Liste erzeugen, wo die Dinger alle drinstehen, ja, im Prinzip ein Array, und dann geben Sie nur einen Zeiger auf den Anfang von diesem Array. Ja, und dann heißt das Exec-Kommando anders. Das ist aber egal, das werde ich nicht abfragen und Sie fragen, welche von den 6 oder 8 Exec-Kommandos müssen Sie verwenden, wenn Sie die Argumente so und so anordnen. Dafür guckt man in die Manpage.
Den Char-Pointer-Class hat man nicht einfach null schreiben können?
Ich glaube, dass ich das reingeschrieben habe, weil es nicht kompiliert hat, als ich 0 reingeschrieben habe. Aber das ist auch egal. Also an der Stelle, wenn Sie sowas selber programmieren müssten und sich für diese Art der Syntax entscheiden, dann schreiben Sie da einfach 0 rein. Ja. Okay, also wie geht man da vor? Ich finde es immer am besten, nicht im Sinne von, dass ich das erwarte, dass ich so mache, sondern einfach als Empfehlung, weil es am einfachsten ist, dass man sich so einen Baum malt. Dass man anfängt, von links nach rechts betrachtet und praktisch alle Fork-Ereignisse und alle Ausgabeereignisse reinschreibt. Und bei jedem Fork machen sie halt wirklich eine Gabelung und unterscheiden die Fälle, wo der Rückgabewert von Fork 0 und nicht 0 ist. Das ist ja das Einzige, was Sie wissen können, ja, ohne jetzt konkret den Ablauf zu beobachten. Sie wissen immer, nach einem Fork gibt es doppelt so viele Prozesse wie vorher. Und die eine Hälfte hat 0 zurückgekriegt und die andere hat irgendwas ungleich 0 als Ergebniswert zurückbekommen. Und das wird ja auch benutzt in den Fallunterscheidungen nur. Ich weiß ja nicht, wenn jetzt einer 719 zurückgekriegt hat, das weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, es ist ungleich 0. Also machen Sie dann einfach diesen Baum 0 ungleich 0. Und dann schreiben Sie an den Stellen, wo dann so ein Print-Statement kommt, schreiben Sie einfach diesen Zahlenwert hin. Und dann geht es halt weiter, eventuell mit den nächsten Forks oder was auch immer. Und wenn wir es nochmal anschauen, hier oben, ja, es kommt halt direkt am Anfang ein Fork, noch vor der ersten Ausgabe. Dann kommt das Printf-Statement mit der 1 drin. Das heißt also, die 1 wird doppelt ausgegeben, weil die in beiden Prozessen, in dem Original und in dem Geforkten praktisch drin ist. Und dann kommt der nächste Fork, jetzt haben wir also 4 Prozesse. Und dann kommt auch direkt ein Printf-Statement, noch ohne irgendeine Fallunterscheidung. Deswegen haben wir hier völlig symmetrisch die 2 in allen 4 Varianten. Und danach splittet sich das Ganze aber auf. Und da muss man halt den Überblick behalten, was jetzt wo passiert. Hier wird also geprüft, die erste Rückgabewert ist 0 und der zweite ist auch 0. Und dann müssen Sie in den Baum halt schauen, okay, 0 im ersten, das ist der Zweig, 0 im zweiten, das ist der Zweig, das heißt, ich bin hier ganz oben drin, dann wird noch die 3 ausgegeben in dieser Fallunterscheidung und danach kommt ein Exec. Und nach dem Exec geht es nicht weiter. Ja? Ich habe zwar hier hinter dem Exec nochmal einen Fork gesetzt und nochmal ein Printf, aber das ist praktisch, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, genau diesen Fehler zu machen, mir da halt noch eine 4 hinzuschreiben. Ja? Machen Sie den einfach nicht. Ja, ich will halt wissen, dass Sie nicht nur Fork verstehen, sondern auch Exec.
Sie bauen uns Sachen zu.
Ja.
Wollen Sie eigentlich, dass der Exec nicht eigentlich dasselbe Programm wieder aufruft, was da läuft?
Wenn Sie dasselbe Programm nochmal starten, dann geht's. Ja, also das würde ich nicht als in dem Sinne dann noch dazu gehörig betrachten, aber ich meine, dann haben Sie ein Rekursionsproblem. Ja gut, und in allen anderen Fällen...
Hier ist es eine Schleife.
Ja?
Ich brauche kein Stack-off.
Sie können dann einen Zeiger so zurückmachen. In allen anderen Fällen haben Sie dann halt nur noch dieses eine Printf-Statement, ja, was überall aufgeführt wird. Und was eben das Einzige ist, was man hier beachten muss, wo wird welche Fallunterscheidung gemacht und wann passiert was. Also Sie müssen das einfach zuordnen, dann Ihren Teilbäumen, dass Sie wissen, was passiert jetzt hier noch und was passiert irgendwo anders. Und dann können Sie dieses Bild malen. Und wenn Sie mir nur diesen Graph hinmalen und der richtig ist, dann reicht mir das als Antwort auf so eine Frage. Das heißt, das muss dann nicht noch einen Schlusssatz haben, also wird 5 dreimal ausgegeben oder sowas, sondern das schnell durchzuzählen, das kann ich selber machen. Wenn Sie es hingegen andersrum machen, wenn Sie sich im Kopf die Antwort überlegen und mir dann nur hinschreiben, 5 wird dreimal ausgegeben, dann haben Sie zum einen es eventuell nicht begründet, wie es hier steht. Das heißt, da müsste auf jeden Fall noch Text dabei. Also nur die reine Antwort, 5 kommt dreimal, reicht nicht aus. Dann müssten Sie sagen, warum es dreimal kommt. Und das in Worten hinzuschreiben, ist schwieriger, als diesen Baum zu malen. Zumal Sie sich den im Kopf eh vorstellen. Also irgendeine Repräsentation davon müssen Sie sich vorstellen, sonst können Sie es eh nicht lösen. Ne? Okay. Hier auch eine Frage, die wir, glaube ich, schon mal in einer Übung oder sowas hatten. Warum ist das so, dass wir bei Fork dieses Verhalten haben, dass der Sohn immer 0 als Rückgabewert kriegt und der Vater kriegt die PID vom Sohn? Und das ist einfach vom Verständnis her, weil das eben eine asymmetrische Geschichte ist. Jeder Sohn hat zwar genau einen Vater und den kann er immer abfragen über getParentProcessID, über so eine Systemfunktion, aber ein Vater kann mehrere Söhne haben. Das heißt, es gibt keine eindeutige Antwort darauf, auf die Frage, wer ist mein Sohn? Ja, ich könnte nur sagen, wer sind meine Söhne, und dann kriege ich halt eine Liste. Und deswegen macht man es so rum. Wenn es eine Regel gäbe, dass man nur einen Sohn haben darf, ja, Ein-Kind-Regelung, dann könnte es auch andersrum sein. Okay, die Scheduling-Verfahren. Die sind immer ein bisschen lästig, vor allem die Round-Robins und insbesondere, wenn es eine kleine Zeitscheibe ist. Ja, ich habe Ihnen in der Musterlösung für das Round Robin und Q gleich 4, gehen wir dann gleich durch, mal eine extrem ausführliche Lösung hingeschrieben. Die erwarte ich nicht in so einer Ausführlichkeit. Es reicht, wenn Sie die Tabelle ausfüllen. Aber ich will Ihnen trotzdem beschreiben, was ich da gemacht habe, weil ich glaube, dass das die hilfreichste Variante ist, um zu einer korrekten Lösung zu kommen. Also schauen wir uns erst für Shortest Job First an. Da ist es natürlich einfach. Shortest Job First ist ein nicht unterbrechender Scheduler. Das heißt, da lassen Sie die Prozesse genau wie bei First Come, First Served so lange laufen, wie sie halt laufen, wenn sie einmal dran ist, und treffen immer nur, wenn ein Prozess fertig ist, die Entscheidung basierend auf, was es halt ist. Also Shortest Job First guckt dann eben, was ist der mit der kürzesten Laufzeit. Insofern läuft hier das P bei SJF erstmal komplett durch. Ja, dann sind fast alle anderen schon da. Irgendeiner fehlt, glaube ich. Welcher ist das? Der T, der ist noch nicht da. Alle anderen schon. Das heißt, dann gucken Sie von S und R und Q, welcher ist der kürzeste? Das ist S, dann läuft der komplett. Dann hier startet dann R, weil T noch nicht da ist, läuft auch komplett durch. Dann sind am Ende hier bei Schritt 18, Zeiteinheit 18, sind nur noch T und Q da. Dann kommt halt T zuerst und dann Q.
Wenn man den jetzt unterbrechend gemacht hätte, ja, wäre das dann komplett falsch oder nur halb falsch?
Wenn Sie den unterbrechend machen, ist es dann leider komplett falsch. Also es ist halt wie eine Themenverfehlung.
Ja, dann würde ich jetzt zwei Stellen unterscheiden. Nee, schon ein paar mehr.
Also der Unterbrechende, der würde halt direkt schon bei 4 ist der andere ja schon kürzer, bei 5 ist er immer noch kürzer, aber bei 6, wenn der kurze S kommt, dann würde der S direkt ausgeführt werden. Und bei 12 würde nochmal irgendwas unterbrochen werden, um T dazwischen zu schieben.
Ja, da kommt nochmal ein R dazwischen und dann kommen die zwei Ts.
Also das, also eine gewisse Menge an Vokabular müssen Sie schon haben. Ja, also ich meine, ich werde schon sowas, das war eben auch eine Frage, ob ich bei SJF dann in der Aufgabenstellung immer dahinter schreibe, dass das Shortest Job First ist und so, das mache ich schon, weil ich nicht glaube, dass Sie auch noch alle Abkürzungen kennen müssen. Aber dass Sie grundsätzlich, ich meine, wir haben nur 5 oder 6 Scheduler besprochen in der Vorlesung, dass Sie die auseinanderhalten können und wissen, welcher davon unterbrechend ist und welcher nicht, das muss dann schon drin sein.
Kriegen Sie dann einen Scheduler Virtual Round Robin mit Interrupts?
Diese Aufgabe ist nicht geeignet, um irgendwas mit Interrupts dann noch zu machen.
Sei doch
können Sie ein bisschen länger hinschreiben.
Ja, also ich kann gerne für Sie eine komplexere Version der Klausur.
Wenn ich entsprechend mehr Punkte kriege.
Ja, Sie kriegen dann als Einziger eine 0,7 als Note. Ist ja, glaube ich, sonst nicht vorgesehen. Okay, also SJF, das ist einfach. Round Robin ist im Prinzip auch einfach, ist nur mehr Arbeit. Ja? Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was meine Empfehlung ist, wie Sie das machen können. Das heißt nicht, dass Sie diesen ganzen Text da hinschreiben müssen. Ich habe das nur extrem ausführlich gemacht, damit auch wenn Sie das in einer Woche nochmal angucken und vergessen haben, was ich erzählt habe, Sie es noch nachvollziehen können. Sie können das kondensieren auf eine viel kürzere Darstellung. Aber ich denke, es ist ganz gut, um einfach den Überblick zu behalten, weil man muss zu viele Sachen im Griff halten. Sie müssen gleichzeitig wissen, welcher Prozess hat schon wie viel Rechenzeit verbraucht und Sie müssen wissen, wie sieht die Warteschlange geradeaus und bei jeder relevanten Änderung die Warteschlange halt aktualisieren. Und das ist ein bisschen viel, da kommt man leicht durcheinander und deswegen ist die Aufgabe sehr fehleranfällig. Ja, deswegen das als Vorschlag, wie man so eine Aufgabe gut lösen kann, dass Sie Folgendes machen, dass Sie einmal in der Notation beim Prozess immer dessen aktuelle Restlaufzeit mitschleppen. Also hier geht es zum Beispiel los mit P10, weil der Prozess P am Anfang, wenn er startet, noch 10 Einheiten hat, ja, die er noch zu laufen hat. Und dass Sie außerdem bei jedem Zeitpunkt immer aufschreiben, wie sieht die Queue gerade aus. Wenn das also im Zeitpunkt T0, T gleich 0 losgeht, dann ist der Prozess P als einziger da und der wird auch direkt ausgewählt und die Queue ist in dem Moment leer, weil es keine anderen Prozesse gibt, die warten. Sie müssen jetzt nicht jeden Zeitpunkt sich anschauen, also T gleich 1, 2, 3, da passiert nichts, sondern immer nur die, wo sich was ändert. Und ändern kann sich nur etwas, wenn eine Zeitscheibe abgelaufen ist von einem Prozess, der gerade aktiv ist, oder wenn ein neuer Prozess ins System reinkommt, ja, was einfach oben in der Tabelle steht hier, was die Ankunftszeiten sind. Also das sind die einzigen Zeitpunkte, die Sie beachten müssen. Ablauf der Zeitscheibe und Ankunft eines neuen Prozesses. Das ist egal. Wenn am Ende, ich korrigiere am Ende nur hier dieses, was Sie da eintragen. Und wenn das richtig ist, dann passt das. Wenn das nicht richtig ist, dann gucke ich mir auch Ihre kryptischen Notizen an. Wenn ich die dann verstehe, weil die in irgendeiner verständlichen Notation sind, kann es sein, dass Sie darüber noch einen Bonuspunkt oder sowas also dann doch noch kriegen, weil ich erkenne, dass Sie nur einen Rechenfehler gemacht haben und einen Prozess einen Tick länger haben laufen lassen oder sowas. Ja? Also wenn hier irgendwo ein Fehler drin ist, heißt das nicht, dass die Teilaufgabe 0 Punkte gibt. Aber es gibt 0 Punkte, wenn Sie von Anfang an völlig falsch angesetzt haben und mir einfach einen ganz anderen Scheduler zeigen, weil das wäre eine Themenverfehlung. Und dann könnte man bei jeder Frage argumentieren, wenn Sie einfach eine andere Frage beantworten, die auch interessant ist, wollen Sie auch noch Punkte dafür haben. Das geht halt nicht. Ja, aber wenn Sie nur einen Rechenfehler drin haben und ich erkenne das und es geht danach nach dem richtigen Schema weiter, dann kriegen Sie halt einen kleinen Abzug für den Fehler, den Sie gemacht haben, aber die restlichen Punkte kriegen Sie noch. Ja.
Wieso ist eine Zeiteinheit 8, wieso kommt da nicht R dran, sondern wieder P, obwohl...
Ja, lassen Sie uns von vorne durchgehen. Ich wollte ja das, meine Notation da erklären. Ja, da kommen wir jetzt gleich noch hin. Also, zum Zeitpunkt T gleich 4, das ist der nächste Zeitpunkt, den Sie beachten müssen, weil es da passieren zwei Dinge. Einmal ist die Zeitscheibe abgelaufen, weil wir Q gleich 4 haben. Und es kommt auch noch ein neuer Prozess hinzu. Und von der Reihenfolge geht es jetzt so. Zu jedem Zeitpunkt gucken Sie erst, ob neue Prozesse ins System kommen. Und wenn das der Fall ist, hängen Sie die direkt an die Q dran. Hier war die Q vorher leer. Wir fügen den neuen Prozess Q8 ein. Also ist anschließend Q8 in der Q. Ja, das machen Sie immer als erstes. Dann ist diese ganze Frage einfach fest geklärt, in welcher Reihenfolge passieren die Dinge, ja, wenn das zusammentrifft. Prozesswechsel und neuer Prozess in der Warteschlange. Dann müssen wir den laufenden Prozess unterbrechen. Ich nenne den an der Stelle schon P6, weil der hat seine 4 Einheiten gerechnet und ist jetzt nicht mehr P10, sondern P6. Ja, das haben wir bisher in der Vorlesung oder so nicht so gemacht. Ich habe mir das gestern als Notation ausgedacht, um möglichst etwas zu schaffen, was einfach keine Fehler zulässt. Der wird an die Queue angehängt, weil er ja noch weiterrechnen muss. Also ist die Queue jetzt Q8 und P6 und eben nicht andersrum. Ja, wenn Sie das andersrum machen, wäre das eine andere Art von Behandlung der Prozesse. Also machen Sie es in dieser Reihenfolge. Ich werde das auch in die Aufgabe nochmal reinschreiben, dass eben der Prozess, der neu ins System kommt, dass der zuerst in die Queue gehängt wird. Ja? Und dann wird der nächste ausgewählt und der nächste in der Queue ist dieses Q8 und wird laufen gelassen. Und auch da schreibe ich nochmal das Ergebnis hin. Der Q ist jetzt nicht mehr in der Queue drin, sondern nur noch das P ist da drin. Ja? So, jetzt ist wieder die Frage, was ist der nächste Zeitpunkt? Wir können jetzt nicht bis T gleich 8 warten, sondern zu den Zeitpunkten 5 und 6 kommen neue Prozesse ins Spiel. Da passiert aber ansonsten nichts. Die werden einfach nur hinten an die Queue drangehängt. Ja, die wird in diesen beiden Schritten einfach länger. Und der nächste interessante Punkt ist jetzt T gleich 8. Da haben wir diesmal die Situation, dass es nur, in Anführungszeichen, nur einen Prozesswechsel gibt, weil ein Quantum abgelaufen ist. Das heißt, der Q4, der wird unterbrochen und hinten in die Queue drangehängt. Und dann wird der erste aus der Queue genommen, das ist P6, und wird wird gestartet, ja, und dann bleibt eben hier dieser Rest in der Queue drin. Also das können Sie alles auch kompakter schreiben, wenn Sie das im Kopf hinkriegen, können Sie das auch zusammenfassen und die Queue nur einmal hinschreiben, wie sie nach diesem Zeittakt aussieht, wie Sie es mögen, oder Sie machen es komplett im Kopf. Ja.
Wir haben ja in der Übung damals auch mit Switch-Zeiten gefragt. Und wenn Sie die in der Prüfung fragen, soll man für den ersten Prozess dann auch eine Switch-Zeit berechnen, bevor der erste anfängt? Oder?
Nee, das war ja in der Programmieraufgabe, wo Sie diese Statistikausgabe einfach entsprechend anpassen sollten. So eine Aufgabe macht nur Sinn, wenn Sie wirklich ein Programm schreiben und starten können, um Ergebnisse anzuschauen. Finde ich jetzt bei einer schriftlichen Aufgabe, wüsste ich nicht, was das bringen soll. Also ich habe keine Pläne, diesen Aufgabentyp so zu variieren, dass Sie irgendwelche Switch-Zeiten berücksichtigen müssen. Ja, hat das jetzt Ihre Frage zu T gleich 8 beantwortet? Okay. Ja, und so geht es jetzt weiter. Ich gehe jetzt die restlichen Schritte nicht mehr durch. Ich weise nur noch darauf hin, gegen Ende kommt natürlich irgendwann dann erstmals die Situation, dass ein Prozess fertig wird. Und dieses Fertigwerden kann natürlich vor Ablauf des Quantums sein. Also wenn der aktiviert wurde, hat aber nur noch Restlaufzeit 1, dann läuft da halt auch nur noch diese eine Zeiteinheit und dann wird schon wieder der nächste aus der Queue genommen und der fertige Prozess wird einfach komplett rausgeschmissen.
Aber der neue kriegt dann ein komplett neues Quantum auf.
Oder? Genau, genau. Okay. Und wenn man das halt in der Form macht, dann kann man zwar aufwendig, aber problemlos und fehlerfrei dieses Zeug füllen. Ich habe am Anfang versucht, diese Aufgaben im Kopf zu lösen und mir zu merken, wer hat welche Restlaufzeit und dann nochmal nachgezählt. Und ich habe ständig Fehler dabei gemacht, weil das ist halt Frickelei. Diese Sache, wenn Sie hier diese ganzen Sachen mit Unterbrechen am Queue anhängen und so weiter, wenn Sie das alles weglassen und sich irgendeine Kurznotation ausdenken mit durchgestrichenen Prozessnamen oder was weiß ich was, ja, irgendwas, was drastisch kürzer ist, dann brauchen Sie natürlich nicht so viel Platz, um das aufzuschreiben und kriegen trotzdem ein perfektes Ergebnis am Ende.
Können Sie trotzdem in der Klausur die Tabelle irgendwie größer zeichnen, dass man mehr Platz hat?
Sie haben ja ein runterverkleinertes Blatt. Sie haben ja, die Klausur ist DIN A4 und das sind zwei Seiten auf einer. Deswegen ist es so winzig. Ich wollte jetzt für die.
Aber zusätzlich unter der Aufgabe noch Platz für diese Notizen.
Ja, ja. Ja. Da ist dann Platz für die Notizen. Okay. Noch kurz, nur das hier angucken bei Q gleich 10. Da fällt natürlich auf, dass das Ergebnis, was wir hier bekommen haben, dass das identisch ist mit dem vorgegebenen First-Come-First-Served-Scheduling. Ja? Und das liegt einfach daran, dass wir das Quantum in der Aufgabe so groß gewählt haben, dass es keinen Prozess gibt, der unterbrochen wird, ja? Weil der innerhalb dieses Quantums fertig werden kann. Und das heißt, wenn man so ein großes Quantum hat, dann degeneriert der Round-Robin-Scheduler praktisch zu einem einfachen First-Come-First-Served. Weil Sie können First-Come-First-Served immer betrachten als Round-Robin mit unendlichem Quantum, ja, mit unendlich großem Quantum, dann ist das dasselbe. Also wenn Sie praktisch die Folge der Round-Robin-Algorithmen für wachsende Q betrachten, dann konvergiert die gegen First-Come-First-Served. Ja, und das sollte jetzt bewertet werden, der Q gleich 10. Und das heißt dann einfach, kann man hinschreiben, in dieser Situation, wo die Prozesse so kurz sind und das Quantum so groß, ist es einfach nicht vernünftig. Wenn ich eigentlich ein Round-Robin-Verhalten haben will, darf ich das Quantum nicht so groß wählen, dass halt überhaupt nicht mehr unterbrochen wird. Okay. Unterschied zwischen IO-lastigen.
Ja. Bei der Recording-Aufgabe, das ist jetzt die Bewertung von Profilen.
Bitte?
Die Bewertung von Profilen.
Ja, Q gleich 4 ist halt okay, habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich ich mir dann eine Antwort vorstelle. Also mir hat jetzt in dem Fall das als Antwort gereicht. Ja, Sie könnten dann halt sagen, Q gleich 4 ist eine vernünftige Wahl, weil dann die Prozesse eben immer wieder mal unterbrochen werden und damit andere drankommen können. Okay. Ich mache jetzt einfach über die Zeit hinaus weiter, oder? Damit wir das noch durchkriegen. Oder müssen Sie dringend weg? Also Unterschied zwischen IO-lastigen und CPU-lastigen kann man im Prinzip, indem man die Worte nochmal anders anordnet, hinschreiben. Also die meiste Zeit wird eben mit IO-Operationen verbracht und es gibt relativ kurze Rechenphasen bei den IO-lastigen und bei den CPU-lastigen ist es andersrum. Das ist eine Trivialfrage. Dieser Algorithmus, den haben Sie ja in den Übungen auch schon gesehen. In der Aufgabenstellung habe ich es jetzt so geschrieben, machen Sie es mit einem der aus der Vorlesung bekannten Verfahren. Wir haben als Alternative noch dieses Matrix-Verfahren. Aber wenn Sie sowas sehen mit diesen einfachen Prozessen und Ressourcen, ja, dann machen Sie im eigenen Interesse es nicht mit dem Matrix-Verfahren. Da kommt natürlich dasselbe raus und es ist auch nicht wirklich schwieriger, aber es ist viel aufwendiger, weil Sie die Matrix erstellen und das ganze Zeug hinschreiben müssen. Ja.
Deswegen sind Sie in der Klausur die Matrix auf.
Warum fragen Sie das so?
Also, ob man sich die jetzt quasi nochmal explizit anschauen sollte oder nicht. Also, dass man sie auch selber anwenden kann, das ist halt die Sache.
Ja, die Matrix ist halt, die Matrix brauchen Sie, wenn Sie mehrfach vorhandene Ressourcen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich so eine Aufgabe drin habe. Also schauen Sie sich bitte alle Standardalgorithmen, die wir gemacht haben, die sich für so Rechenaufgaben eignen, schauen Sie sich die bitte alle an, weil ich weiß noch nicht, welche ich davon haben will und ich treffe da irgendeine Auswahl. Das ist ja, das waren jetzt nur ungefähr 50 Punkte. Die tatsächliche Klausur wird 130 Punkte haben, von denen Sie, wenn Sie 95 Punkte haben, schon eine 1-0 haben. Ja, also es wird eine Auswahlklausur, da hatte auch irgendwer drum gebeten in einer der letzten Stunden. Das heißt also, Sie haben die Möglichkeit, ungefähr ein Viertel der Aufgaben einfach wegzuschmeißen und zu sagen, die bearbeite ich nicht, die gefallen mir nicht.
Wie viel werden wir für eine 4-0 brauchen?
Ja, ungefähr 50 Punkte, wobei ich die Freiheit habe, das ein bisschen rauf oder runter zu setzen, je nachdem, wie die Klausur halt ausfällt. Also ich habe kein großes Interesse daran, dass jemand ganz knapp eine 5 hat und durchfällt. Ja? Also, also wenn Sie nur ein Viertel der Punkte haben, dann sind Sie durchgefallen. Ja, so weit würde ich nicht runtergehen, es sei denn, die ganze Klausur fällt so brutal schlecht aus. Ich lege natürlich auch nochmal eine Normalkurve drüber, ja, um also Sachen, die vielleicht durch mich verursacht sind, auszugleichen. Aber wenn die Klausur normal ausfällt und dann jemand nur ein Viertel von 100 Punkten praktisch hat, dann kann man da auch nichts machen. Aber wenn es jetzt, wenn ich sage, regulär wäre es ab 50 durchgefallen und ich stelle fest, es gibt jemand mit 48, dann werde ich mit Sicherheit gucken, dass die 48 noch in der 4-0 drin sind. Sowas in der Art. Ja? Also vernünftiger Mechanismus. Sie zeigen schon an.
Bei einer Matrix, wo sieht man dann, welche Prozesse am Wert beteiligt sind?
In der Matrix geht der Algorithmus ja so, dass sie durchstreichen. Und das, was sie durchstreichen, ist nicht beteiligt am Deadlock.
Okay, also wenn man das jetzt in der Matrix machen, das habe ich danach noch ausprobiert, werden alle irgendwie.
Ja, also es muss in der bei der Matrix-Variante muss dasselbe rauskommen. Sie müssen in der Lage sein, P1 und P2 eigentlich zu streichen. Machen Sie es nochmal und schicken Sie mir mal die Lösung per Mail oder. Ja, also ich habe heute Morgen in der Übung auch darüber nachgedacht, ob nicht eigentlich P2 auch an den Deadlock beteiligt ist, weil der hat ja keine Chance weiterzumachen, solange nicht einer von denen das Zeug freigibt.
Also doch, man ist ja noch bei P5 beteiligt, weil der einzige, den man benutzen könnte, wäre der R4, aber es gibt keinen Prozess, der den R4 alleine möchte.
Ja, okay, also falls, ich kann das jetzt nicht beantworten, falls es so ist, dass bei dem Matrix-Verfahren nur die Antwort Deadlock oder nicht Deadlock übereinstimmt und bei den beteiligten Prozessen was anderes rauskommt, dann sind natürlich beide Ergebnisse, auch wenn sie verschieden sind und eins davon muss falsch sein, aber sie sind dann beide in Ordnung. Ja, dann ist einer der beiden Algorithmen irgendwie buggy, würde ich dann sagen, wenn da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Ja. Jedenfalls hier, wenn Sie den Kreis gesehen haben, dann gehört hier bei der Aufgabe eben noch dazu, hinzuschreiben, dass eben die drei Prozesse, die Sie da gesehen haben, dass die halt am Deadlock beteiligt sind. Ansonsten ist es unvollständig bearbeitet. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur letzten Aufgabe. Eine Alternative zu Interrupts angeben, das hatten wir in der Vorlesung besprochen, ist dieses Polling-Verfahren. Und Polling heißt im Prinzip aktives Warten. Also Sie fragen immer wieder aktiv das Gerät, kann ich jetzt? Und irgendwann sagt es dann ja und in der Zwischenzeit verbraten sie halt Rechenzeit und das ist der Nachteil. Und es macht die Programmlogik auch komplexer, weil sie nicht einfach sagen können, ich tue irgendwas, sondern sie müssen immer sagen, ich versuche was zu tun und hat es denn jetzt geklappt? Dann vorletzte Aufgabe, Interrupt, während gerade ein Interrupt-Händler läuft. Was gibt es da für Möglichkeiten? Sie sollten zwei Möglichkeiten angeben. Ich habe Ihnen alle drei hingeschrieben, die wir hatten. Das ist also übervollständig gelöst. Machen Sie sowas übrigens bitte nicht. Also das sehe ich schon mal öfter. Wenn irgendwie gefragt wird, nennen Sie mir drei Beispiele für irgendwas und Sie schreiben mir fünf hin. Dann ist das Problem, wenn von den fünf zwei falsch sind, kann ich Ihnen für die drei richtigen nicht die volle Punktzahl geben, sondern ich muss Ihnen für die Falschen dann was abziehen. Also wenn Sie irgendwas mit zwei Beispielen belegen sollen, geben Sie mir bitte auch nur zwei Beispiele und nicht mehr. Ja, sonst reiten Sie sich selber da rein, wenn Sie auf dem Weg, mir mehr Informationen zu geben, falsche Informationen reinschreiben. Die drei Varianten sind eben die Extremer. Ich kann alle Interrupts sperren oder ich kann beliebig alle Interrupts zulassen. Und dann gibt es noch das Zwischending, dass ich ein Interrupt-Prioritätensystem einführe, wo ich sage, nur Wichtige dürfen Unwichtige unterbrechen, ansonsten werden die auch ignoriert. Und hier bei Vorteil, Nachteil habe ich 1 und 2 vertauscht. Ja, das eine hat halt den Vorteil, das müssen Sie vertauschen, wenn Sie das sich ausdrucken oder sowas, 1 und 2. Das eine hat, da verpasst man eben keine Interrupts, wenn man jede Unterbrechung zulässt und damit auch einen laufenden Händler unterbricht. Und der Nachteil ist aber, dass es sein kann, dass jetzt ein Interrupt, der eigentlich wichtig ist und der zu Ende bearbeitet werden soll, dass der ständig durch irgendwelches Kleinzeug unterbrochen wird und nie fertig wird. Und das letzte war die Frage, was sind diese Top- und Bottom-Halves bei den Linux-Interrupts? Und da ging es darum, in der Top-Half machen wir das Wichtige, was zeitkritisch ist, sofort erledigt werden muss, wo eventuell andere Interrupts bei gesperrt sind. Und der ganze Rest, den schieben wir in diese Bottom-Half rein, die dann irgendwann abgearbeitet wird, wenn es keine anderen Top-Halves mehr gibt, also wenn keine anderen Interrupts gerade unmittelbar noch zu bearbeiten sind. Ja, das war's. Wie gesagt, nächste Woche machen wir noch diese Übung zur Speicherverwaltung, wo ich empfehle, dass Sie sich die angucken, weil ich auf jeden Fall auch in der Klausur Speicherverwaltungsaufgaben drin haben will und das konnten wir jetzt halt noch nicht testen, weil wir noch nichts hatten. Und wenn noch jemand seinen Schein nicht hat, bitte noch abholen. Ja.
Also muss ich mir diesmal die
Kommentare. Ja, können Sie gerne. Ja. Oder Sie sagen Ihren Namen.
Ja, das ist, weil habe ich lieber gesagt, die Aufgabe wohl fertig schreiben. Ende. Schaumann.
Sind die alphabetisch geordnet?
Ja.
Dann bin ich weiter hinten.
Unter O, ne?
Ja. Eine Glücksabgabe.
Die Top-Half läuft ja im Kernel oder im Betriebssystem
ja.
Und die Bottom-Half läuft die auch im Betriebssystem oder im Benutzerbereich?
Die läuft auch im Betriebssystem.
Danke, Klaus.
Ich habe noch eine Frage. Unterscheidet ihr inzwischen Prozess von Threads oder ist das dann